Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
die Publizistin, Beraterin und Professorin Christina Weiß, ehemalige Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Sie haben ja familiäre Bindungen in die USA. Ihre Familie, ihre mütterliche Familie ist ausgewandert in die USA nach Kalifornien. Insofern jetzt die Frage, findet zwar nicht in Kalifornien statt, aber in Washington heute der Unabhängigkeitstag, große Parade ist angesagt. Wären Sie gern dort?
Auf gar keinen Fall. Das möchte ich nicht erleben. Wie aus dem von mir als Kind schon so bewunderten amerikanischen Unabhängigkeitstag, verbunden natürlich mit dem amerikanischen Traum, dem meine Verwandten ja auch gefolgt sind. Mhm. Also sie sind alle ausgewandert. Ich möchte nicht sehen, wie dieses wunderbare demokratische Familienfest plötzlich zu einer Militärparade ganz absurder Art wird.
Wie wird das genau aussehen? Das besprechen wir gleich, ob das wirklich so absurd wird. Könnte sein, denn Trump hat sich ja vor allem viele Panzer gewünscht. In den USA ist heute Unabhängigkeitstag, 4. Juli, 4th of July. Und traditionell gibt es eine große Freude eigentlich, ein Fest, wo alle eingeladen sind mitzufeiern. Diesmal wird es ein bisschen anders ablaufen. Sie haben eben schon gesagt, Sie wären nicht gerne dabei, Frau Weiß.
Nein, ich habe eben einfach die Befürchtung, dass diese Art von Feier alles umkehrt. Also die Amerikaner haben im Grunde immer an diesem Tag die Demokratie gefeiert. Die Gleichheit der Menschen, das Glück der Freiheit, die Möglichkeit, dass jeder alles erreichen kann. Also alles das, was wir uns unter dem amerikanischen Traum noch vorstellen können, das wurde gefeiert. Und es war kein militärischer Festtag.
Und das möchte Trump jetzt. Er hat also dafür gesorgt, dass wahrscheinlich auch Panzer auftreten werden. Aber die Stadt Washington hat gesagt, das darf eigentlich nicht sein, denn die sind so schwer, diese Fahrzeuge. Da sind unsere Straßenbeläge in Gefahr.
Aber meine Information geht dahin, dass die Panzer da sind. Die wurden unter aufwendigsten Kosten und Transportwegen tatsächlich hingebracht. Es werden Kampfflugzeuge über die Köpfe der Menge fliegen. Das ist schon sehr befremdlich in dem Land, was so viele Jahre das Bild der Demokratie geprägt hat.
Mhm. Die Aktivisten, die dagegen sind, sagen in der Tat, das geht so nicht, das kostet viel zu viel Geld.
This is being paid for by us, the taxpayers.
Das bezahlen wir Steuerzahler. Das ist Verschwendung von Steuergeldern, so ein Wahlkampfauftritt von Präsident Trump zu finanzieren.
Man weiß jetzt nicht genau, was das heute kosten soll. Letztes Jahr ist eine Parade im November abgesagt worden, weil sie 92 Millionen Dollar hätte kosten sollen. Aber ich meine, es wird in der Tat nicht billig, was da heute ablaufen soll.
Das wird nicht billig, natürlich nicht. Und Wahlkampfauftritt hat sie gesagt, okay, das kann nach hinten losgehen. Also ich weiß nicht, ob dieser Wahlkampfauftritt Trump wirklich als Herrscher dastehen lässt oder ob er sich nicht wirklich lächerlich macht. Und das Verrückte ist ja, wir erinnern uns noch, wo die Inspiration herkam. Macron hatte ihn 2017 eingeladen, um ihn irgendwie mit Europa zu versöhnen, also mal so was ganz Prachtvolles zu erleben und Paris aufgeputzt am 14. Juli. Und da ist wohl die Idee entstanden im Kopf von Macron, das will ich auch. Aber die einen feiern die Demokratie und die anderen feiern den Sturm auf die Bastille. Das ist schon noch ein großer Unterschied.
Ja, also im Kopf von Trump ist diese Idee entstanden. Ja. Hat er sich tatsächlich in Paris wohl inspirieren lassen. Es wird so sein, dass er eine Rede halten will, was auch unüblich ist an diesem Feiertag auf den Stufen des Lincoln Memorials in Washington. Und da habe ich jetzt gehört, das sind eigentlich die Stufen, von wo aus man das Feuerwerk am besten sehen kann. Da kann man jetzt aber nicht stehen und nicht gucken, weil da eben die Bühne für Trump aufgebaut ist und davor ein großes Areal, wo nur VIPs hinein dürfen. Also auch da vielleicht so eine Art Spaltung der Gesellschaft, die sich da dann auch zeigt. Das ist eben nicht mehr für alle, sondern zumindest da, wo traditionell die Feier abläuft, dürfen jetzt nur noch VIPs sein.
Richtig. Ich vermute auch, dass bei den Amerikanerinnen und Amerikanern dieser Stolz auf ihre Demokratie so stark ist, dass sie das im Sinne eines Wahlkampfauftrittes eher negativ werten.
Ja, da bin ich gespannt. Könnte ja auch sein, dass Sie das Spektakel toll finden. Also die Trump-Anhänger werden es wahrscheinlich toll finden.
Das ist eben die Frage. Ich weiß nicht, wie weit man dann, man kommt ja mit anderen ins Gespräch, auch dann, wenn man Trump-Anhänger ist. Aber ob man sich da dann immer noch so mitteilen kann mit seiner Begeisterung, da habe ich doch große Zweifel.
Aber gibt es nicht Menschen, die sich eben von Panzern, von Kampfflugzeugen faszinieren lassen?
Natürlich, die Gerätschaften sind faszinierend, aber hier stehen sie im Zusammenhang mit dem eigenen Feiertag, mit dem Volksfeiertag, mit dem Familienfeiertag. Gut, das, ich glaube nicht, also ich kann es mir nicht vorstellen, zumal das ja alles in einem Zusammenhang des Gesamtbildes Trump steht und er sich eigentlich von Tag zu Tag wieder neue Kuriositäten leistet.
Das tut er zwar, aber scheinbar hat er doch gute Chancen, nochmal wiedergewählt zu werden.
Das kann ich leider auch nicht abstreiten, aber ich würde jetzt mal sehr, sehr gerne optimistisch sagen, dass dieser Auftritt vielleicht wirklich ihm schaden könnte.
Wir haben oft und viel in den letzten Tagen über die Person Ursula von der Leyen gesprochen und über die Frage, wie das denn jetzt kam, dass sie sozusagen aus dem Hut gezaubert wurde. Das EU-Parlament hat sie jetzt kennengelernt, sie ist dort gewesen, sie hat um Unterstützung geworben. Heute hat sie in Brüssel Jean-Claude Juncker getroffen. Das Treffen läuft noch, den Kommissionspräsidenten. Und ein Gespräch mit Donald Tusk ist auch noch anberaumt. Wie ist das jetzt zu sehen, was da eigentlich passiert ist, dass sie jetzt nominiert ist, dass das Parlament sie noch bestätigen muss, sie aber dann EU-Kommissionspräsidentin werden kann? Es ist eigentlich nur das passiert, was der europäische oder was die Statuten vorsehen, sagt Josef Janning. Heute hat es bei uns gesagt, heute früh, EU-Experte und Politikwissenschaftler und Leiter des Thinktanks European Council on Foreign Relations in Berlin.
Der Europäische Rat muss eine Person nominieren und dabei die Ergebnisse der Wahlen berücksichtigen, wie es in den Verträgen heißt. Und das Europäische Parlament muss diese Nominierung dann mehrheitlich annehmen. Das ist das Verfahren. Und wenn man dann den Wählern verspricht, nein, ihr allein mit eurer Stimme entscheidet, und das kommt dann nicht dabei heraus, dann kann ich die Wähler verstehen, aber ich kann nicht Politiker verstehen, die sich danach über genau diesen Vorgang empören. Was passiert ist, mag vielleicht nicht jedem gefallen, aber ist genau das, was die europäischen Verträge für diesen Fall vorsehen.
Also halten wir noch mal fest, Christina Weiß, Publizistin und Professorin hier zu Gast in dieser Stunde. Das ganze Theater in den letzten Tagen, eigentlich nur Theater, auch gerade von Seiten der SPD?
Das ist leider wirklich Theater, denn die europäische Verfassung gibt es anders vor, wie wir es gerade gehört haben. Der Europäische Rat nominiert eine Persönlichkeit, natürlich unter Berücksichtigung der Mehrheitsverhältnisse im Parlament, aber dass die Spitzenkandidaten dann die Kandidaten sind für den Kommissionspräsidenten, das ist eigentlich eine Lüge. Also die Spitzenkandidaten sind natürlich ganz wichtig auch für die Position des Parlamentspräsidenten und dessen Vertreter.
Also wenn jemand wie Katharina Barley jetzt sagt, es sei Wählerbetrug, dass jetzt sozusagen Frau von der Leyen als Kandidatin aus dem Hut gezaubert wird, ist eigentlich nicht wahr, sondern der Betrug war eigentlich eher der, dass man vorher gesagt hat, man könnte mit dem Spitzenkandidatenmodell durchkommen.
Ich habe mich jedenfalls als Wählerin nicht betrogen gefühlt. Eher fand ich das beim letzten Mal etwas eigenartig, als Martin Schulz und Juncker diese Position untereinander ausgemacht haben als zwei Spitzenkandidaten. Möglicherweise hat das dann den Weg so vorgegeben, es bei dieser Wahl gleich so zu positionieren, damit das läuft nach dem Schema. Aber das ist ein Schema, was erfunden wurde, was vielleicht seine Berechtigung und seinen Erfolg auch hatte. Aber es ist nicht das vorgegebene Schema. Und es ist natürlich gut, diese Diskussion wird dazu führen, dass das grundsätzlich noch einmal geklärt wird.
Könnte sein, wenn man jetzt auf die Bundesregierung guckt und die Lage hier in Deutschland. Warum hat sich dann ein Sigmar Gabriel hingesetzt und gesagt, wenn Merkel von der Leyen ohne Kabinettsbeschluss benennt, dann ist das ein klarer Verstoß gegen die Regeln der Bundesregierung. Also hier geht es nochmal um eine andere Sache, die er hier vorwirft. Ein Grund, die Regierung zu verlassen. Also dass damit Koalitionsbruch auch schon wieder gedroht wurde.
Naja, die Drohung ist zunächst mal leicht. Also man muss es nicht zum Bruch kommen lassen. Es ist natürlich jetzt auch durchaus parteipolitische Konkurrenz. Also es ist wieder eine Chance für eine Attacke. Die nutzt man selbstverständlich. Aber es ist auch sehr eigenartig der Kollegin gegenüber, mit der sie ja alle auch schon eine geraume Zeit im Grunde ganz gut gearbeitet haben.
Sie meinen jetzt Frau von der Leyen gegenüber?
Ja.
Wenn wir jetzt noch mal auf dieses Prozedere innerhalb der EU gucken, wenn wir es wollen, dass das Prozedere demokratischer vonstatten geht, und da kann ja wirklich niemand was dagegen haben, das wäre schön, bräuchte man dann nicht eben diese sogenannten transnationalen Listen, sodass wir eben alle in Europa die Kandidaten wählen, die tatsächlich sozusagen als Spitzenkandidaten sind, dass wir auch in Deutschland zum Beispiel, wenn wir die SPD hätten wählen wollen, für Franz Timmermans hätten stimmen wollen.
Natürlich, das müsste dann das Verfahren auch werden. Also man müsste die Kandidaten und Kandidatinnen auch wirklich in seinem eigenen Nationalstaat wählen dürfen. Also ich möchte mich dann auch entscheiden dürfen für Timmermans, wenn ich
Wenn man die SPD wählen würde. Eben für Herrn Weber.
Oder für
wenn
Frau Vestager,
Wenn man konservativ wählen würde, Weber oder Vestager bei den Liberalen, gut, also das heißt, da Sie sind guten Mutes, dass sich da jetzt in diesem Sinne etwas ändern wird.
Ich hoffe das, obwohl ich natürlich die jetzige Verfassungslage auch durchaus in Ordnung finde. Denn der Rat, das sind die Ministerpräsidenten der Nationalstaaten, die sind wirklich gezwungen, sich zu einigen. Das ist eben keine Parlamentsdebatte. Die müssen zu Ergebnissen kommen. Und die müssen mit der Person, die ihnen vorsitzt, die ihrem Rat vorsitzt, auch gut verhandeln können. Also da muss eine Handlungsfähigkeit sein. Das ist eine andere Situation im Europäischen Parlament, wo es um Debatte geht, wo es um Anstöße geht, wo es auch um die europäische Energie geht. Mhm. Aber der Rat muss es umsetzen. Immer noch mit Einstimmigkeit. Das ist ein harter Zwang. Also wenn man dieses Wahlsystem verändert, kann man gleich auch noch einmal über das Prinzip der Einstimmigkeit nachdenken.
Also es geht im Grunde um die Verträge von Lissabon, wo man die nochmal überarbeiten müsste.
Ja.
Ursula von der Leyen ist heute in Brüssel. Sie hat mit Jean-Claude Juncker gesprochen. Vielleicht sind die beiden auch noch dabei. Wird sich später mit EU-Ratspräsident Donald Tusk treffen. Es herrscht insgesamt Redebedarf nach dieser Nominierung, die ja so ein bisschen holprig vonstatten gegangen ist. In 2 Wochen soll sie dann vom EU-Parlament gewählt werden als EU-Kommissionspräsidentin. Und dann muss sie natürlich auch ihre Vision für Europa präsentieren. Sie wird die erste EU-Kommissionspräsidentin sein. Und es ist auch in diesem Personalpaket sozusagen mit schon klar gemacht worden, dass Christine Lagarde dann den Posten der Leiterin der Europäischen Zentralbank bekommt und Margrethe Vestager, die jetzige dänische EU-Wettbewerbskommissarin, dann Vizepräsidentin der EU-Kommission wird. 3 solche Powerfrauen als Leitungsfrauen in der EU, wäre das ein Zeichen im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit, Frau Weiß?
Das ist schon in jedem Fall einmal sensationell, finde ich. Das ist, könnte der Atmosphäre und auch der Reformtauglichkeit der Europäischen Union sehr, sehr zugutekommen. Frauen sind im Allgemeinen etwas besser im Zuhören, im Argumentieren, im Miteinander argumentieren, vielleicht auch ein bisschen teamfähiger als Männer. Das sind vielleicht auch Vorurteile, aber man kann es oft erleben. Das könnte der Europäischen Union sehr, sehr gut tun. Denn es wird sehr viel verhandelt werden müssen in den nächsten Jahren. Mhm. Und es braucht einen gewissen Verhandlungsfrieden auch, gerade mit den mittel- und osteuropäischen Staaten. Mhm. Vom Süden ganz zu schweigen.
Ja, also ich muss auch sagen, ich hatte auch das Gefühl, das könnte etwas verändern und das ist was Besonderes. Aber Katja Bartan zum Beispiel, die Redakteurin dieser Sendung, sagte, ach, ist mir eigentlich gar nicht aufgefallen. Es gibt doch inzwischen viele Frauen schon in hohen Positionen.
Ja, natürlich. Aber die Europäische Union hat sich ein bisschen festgefahren. Und ich glaube, dass die immer gleichen Agierenden da nicht ganz unschuldig daran sind. Und zunächst hat sie jetzt mal, also die Europäische Union hat ja schon mal einen Energieschub erhalten durch die Äußerungen von Emmanuel Macron. Da bahnt sich eine Bewegung an, aber keiner kommt mit. Mhm. Ich denke, dass 3 solche Frauen durchaus die Bereitschaft haben, sich mitzubewegen. Und es sind 3 wirklich große Europäerinnen. Also 3 Frauen, von denen man weiß, dass sie sich wirklich total für Europa engagieren.
Ja, Sie meinen, wenn Sie Macron nennen, die Dinge, die er immer wieder gesagt hat, nach dem Motto, dass er neue Ideen hat, wie er Europa besser integrieren und zusammenführen will.
Es fing an mit seiner wunderbaren Rede
in der Sorbonne.
In der Sorbonne.
Ja.
Und es ging weiter mit dem Brief an alle Europäerinnen und Europäer. Und er legt den Finger schon in die richtigen Wunden. Er hat nicht immer die perfekten Lösungen. Die müssen aber gemeinsam erarbeitet werden. Mm. Und um eine Lösung gemeinsam zu erarbeiten, bedarf es ganz hoher diplomatischer Power.
Und Sie sagen, Frauen haben diese diplomatische Power auch und vielleicht jetzt diese Frauen, die jetzt diese drei, die wir genannt haben, besonders. Wer vielleicht auch ein Wörtchen mitzureden haben könnte, ist die Grünen-Fraktionschefin im EU-Parlament, Ska Keller. EU-Ratspräsident Tusk hat heute nochmal für eine stärkere Einbeziehung der Grünen in die neue EU-Kommission plädiert. Weil wenn man auch nochmal thematisch betrachtet, was haben die Wähler denn eigentlich gewählt? Sie haben vor allem auch dafür gewählt, dass mehr Klimaschutz durchgesetzt wird.
Das ist richtig. Das wird auch natürlich auch für die Europäische Union eines der ganz großen, wichtigen Themen. Ja, die Einbindung aller und natürlich auch gerade des Parlaments, mhm. was ja in diesem Proporz auch gewählt worden ist, den ja die Kommission nicht missachten sollte.
Ja, und da ist eben ausgerechnet auch bei den Grünen eine Frau, eine Chefin, nämlich Ska Keller. Wird interessant, wie sie sich auch positionieren wird in der nächsten Zeit.
Ich denke, Ursula von der Leyen hat das ja sehr beherzt angepackt, dadurch, dass sie gestern sofort bei dem Europäischen Parlament auch sich vorgestellt hat und auch schon erste Ansätze ihrer Visionen gesagt hat. Und wenn es ihr gelingt, ihre europäische Idee zu transportieren, kann es durchaus eine gute Wahl sein.
Wir gucken gemeinsam nach Chemnitz, denn die Chemnitzer sind heute zu einem großen Konzert eingeladen. Letztes Jahr gab es ein solches Konzert auch schon, ein Konzert gegen den Fremdenhass. Und der dazugehörige Hashtag lautete Hashtag Wir sind mehr. Heute heißt dieser Wir bleiben mehr. Und es ist sozusagen ein Konzert, der den gesellschaftlichen Dialog fortsetzen will, sagen die Veranstalter. Es treten auf Größen wie Herbert Grönemeyer oder Tokotronic. Es wird aber auch Lesungen geben, Podiumsdiskussionen, Vorführungen an 40 Spielorten. Die Frage ist jetzt, Frau Weiß, wie ist das zu sehen? Ist das einfach nur eine tolle Party oder ist das, und ich nehme das jetzt mal vorweg, moralische Masturbation? Gier der Gutmenschen. Das sagt nämlich ein Krimi-Autor in Hamburg, das sagt Christoph Ernst.
Wenn man eine schöne Party feiern will, ist das sicherlich eine nette Sache. Es ist jetzt die Frage, was das politische Ziel ist. Wenn das politische Ziel sein sollte, die Chemnitzer zusammenzuführen und auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen, die sich auch schon vor einem Jahr nicht gesehen fühlten und nicht wahrgenommen fühlten von der Bundesregierung, dann halte ich es für verfehlt.
Kann man das so sehen?
Ich sehe das vollkommen anders. Ich habe selbst mal ein Buch geschrieben mit dem Titel Stadt ist Bühne. Die Stadt ist nämlich die Bühne des Geschehens in der Gemeinschaft. Und wenn da solche Divergenzen auftreten und solche Feindseligkeiten, dann muss das auch auf der Bühne verhandelt werden. Und ich habe oft erlebt, dass in den Städten im Osten gar nicht so ein richtiges öffentliches, lustvolles Leben herrscht. Und ich glaube, dass ein solches Festival mit dem schönen Titel ja auch Kosmos Chemnitz, dass das einfach Leute zusammenbringt, die sonst gar nicht zusammenkommen würden. Es ist wohl alles mit freiem Eintritt. Es ist in der ganzen Stadt. Man kann sich aussuchen, ob man Musik hören will oder ob man an Workshops teilnehmen will. Es gibt Workshops zum Beispiel, was ich sehr toll finde, für Schülerinnen und Schüler zum Thema Menschenrechte, aber auch zum Thema, was habe ich denn für unbewusste Vorurteile? Also einfach sich selbst mal beobachten im Verhältnis zu anderen, die mir fremd sind. Mhm. Dazu sind solche Feste unglaublich tauglich. Man kommt miteinander ins Gespräch. Man kommt positiv ins Gespräch, weil man ja zusammen auch feiert.
Ist aber die Frage, ob die, die man auch ansprechen will, sich auch angesprochen fühlen oder ob die, die sagen, ihr seht uns nicht, eben nicht kommen, weil sie sich nicht gesehen fühlen weiterhin und weil sie sich auch von so einem Festival nicht gesehen fühlen.
Es ist ein so breites Angebot. Ich habe gelesen, dass auch die Basketballer der Stadt eine Veranstaltung mit Musik machen. Es gibt Filmvorführungen, es gibt Erinnerungen an die Geschichte der Stadt. Also die Stadt präsentiert sich im Grunde als ein Gemeinschaftsraum mit einer schon langen Geschichte. Und alle Bewohnerinnen und Bewohner dieser Stadt werden irgendwie da auch eingefangen. Ich glaube, es sind so viele Orte, die bespielt werden, dass man dem gar nicht entkommen kann, es sei denn, man schließt sich ein. Aber vielleicht, wenn man sich einschließen will, kann man sich ja auch mal die Frage stellen, warum eigentlich? Habe ich Angst vor den anderen?
Will ich mich einschließen, ja. Der Christoph Ernst, der Krimi-Autor in Hamburg, ist anderer Meinung.
Ich habe nichts dagegen, dass Leute eine schöne Party feiern. Ich habe was dagegen, wenn dieses Partyfeiern unter einer Überschrift läuft, die letztlich auf eine Mogelpackung hinausläuft. Also ich finde die Ansage, wir bleiben wir, ist ja auch eine Ansage, wir beherrschen das Narrativ, wir behalten die Deutungshoheit. Wenn man tatsächlich in Kommunikation gehen will mit den Bevölkerungsteilen, die man da attackiert, dann müsste man das vielleicht anders formulieren und sich fragen, wie bleiben wir mir oder wie retten wir die Demokratie? Nicht etwas postulieren, was so in der Form meines Erachtens gar nicht mehr stimmt.
Kann man das nicht so sehen?
Ich sehe es überhaupt nicht so. Es werden ja viele, viele junge Menschen auch teilnehmen. Die werden ja auch gerade durch die Musikvorführungen angesprochen. Die werden zusammengebracht. Es sind doch am meisten die jungen Menschen, die sich vernachlässigt fühlen. Die sich vernachlässigt fühlen, indem es eben auch vielleicht nicht genug Bildung, nicht genug Gemeinschaftsräume, nicht genug Begegnungsorte gibt. Und ich finde es auch völlig ungerecht, dass es ist Party zu nennen. Also Feste feiern und Partys, das ist nochmal was anderes. Mhm. Hier wird zum Beispiel Folgendes stattfinden. Der Maler Peter Pieck, der wird Menschen auf ihrer Kleidung so bemalen, als wären es seine Bilder. Und diese Leute laufen dann draußen rum. Das heißt, es ist ein Spiel, jemandem zu begegnen, der ganz schräg völlig anders aussieht. Und man sich sofort die Frage stellt, wie reagiere ich denn auf sowas? Also es ist schon eine Erprobung, denke ich, von Gemeinschaft. Abgesehen davon, dass ich als geborene Saarländerin ohnehin fürs feste Feiern auf der Straße bin. Und ich habe nur positive Erfahrungen damit gemacht und viele, viele tolle Kontakte schon entstehen sehen auf der Straße.
In der Tat, das ist mir auch schon passiert. Und Feste feiern, in der Tat, denke ich auch, kann etwas sein, wo man sich näher kommt. Und wer dabei sein will, kann dabei sein. Alle sind eingeladen. Es ist ein gratis Festival. Kosmos Chemnitz, wir bleiben mehr. Und ja, wann kann man schon Herbert Grönemeyer mal gratis spielen hören?
Eben.
Weiß ich nicht. Aber das Ganze wird natürlich auch so gesetzt jetzt sein, weil am 1.9. dann die Landtagswahl ist. Ja, und weil es auch darum geht, tatsächlich diese offene Gesellschaft nochmal zu zeigen, dass es sie hoffentlich gibt.
Ja, es wird ja auch im August nochmal ein Kunstfestival stattfinden. Und ich denke, gerade diese Begegnung mit der Kunst ist ein gutes Trainingsfeld, um den Geist mal ein bisschen zu öffnen und auch spielerisch mit der Wahrnehmung der Gegenwart umzugehen und dann auch in der Lage zu sein, mal umzudenken.
In Karlsruhe hat der Bundesgerichtshof heute entschieden, dass die deutsche Umwelthilfe weiter Industrie und Handel wegen Verbraucherschutzmängeln abmahnen darf. Warum bedurfte es da eines Urteils? Weil ein Autohändler die Abmahnkosten nicht bezahlen wollte, weil er gesagt hat, die deutsche Umwelthilfe darf gar nicht abmahnen. Aber jetzt hat er eben nicht recht bekommen. Klaus Hempel mit den Einzelheiten.
Im Verfahren ging es um einen Streit zwischen der deutschen Umwelthilfe und einem Autohändler im Raum Stuttgart. Die Umwelthilfe hatte den Händler abgemahnt und verklagt. Die Verbraucherschützer warfen ihm vor, auf seiner Internetseite nicht ordentlich über Spritverbrauch und CO2-Ausstoß eines Neuwagens informiert zu haben. Der Händler wiederum warf der Umwelthilfe vor, rechtsmissbräuchlich zu handeln. In Wahrheit gehe es ihr nicht darum, Verbraucher zu schützen, sondern mit Abmahnungen Geld zu verdienen, um mit diesem Geld unter anderem politische Kampagnen für Fahrverbote zu finanzieren. Der BGH wies das zurück. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass der Verband das Geld nicht vorwiegend für Verbraucherschutzinteressen verwende. Die Umwelthilfe habe sich nicht rechtsmissbräuchlich verhalten.
Also kein Rechtsmissbrauch von Seiten der Umwelthilfe, sagt der BGH. Sie auch, Frau Weiß?
Natürlich sehe ich das genauso. Ich habe schon ein paar Mal beobachtet, dass einfach diese Doppelung Verbraucherschutz auf der einen Seite und Umweltorganisation auf der anderen Seite das Bild etwas verunklart. Die Aktivitäten sind natürlich in Ordnung. Ich weiß nicht genau, wie die Bußgelder oder die Mahngelder erhoben werden. Aber im Prinzip ist das richtig und ist auch zum Schutze des Verbrauchers.
Ja, hier war ja im Grunde der Vorwurf, dass die Umwelthilfe das sozusagen mit viel Werbe tut, damit sie dann ihre Klagen zum Beispiel finanzieren kann, um Dieselfahrverbote durchzusetzen, und das sei sozusagen unlauter. Ich weiß nicht genau, was da dahinter steht. Wenn ein Autohändler eine solche Klage anstrengt, vielleicht findet er jetzt, sage ich mal vorsichtig, diese Fahrverbote eher unangenehm.
Das vermute ich auch, dass das dahinter steht, aber vielleicht hat ihn auch das Geld, was es ihn gekostet hat, geärgert. Er muss ja dann auch die Kosten des Verfahrens zahlen.
Der BGH sagt jetzt, es ist nicht belegt, dass die Umweltschutzvereinigung mit abgemahnten Wettbewerbsverstößen Gewinne erwirtschaften will. Also mit anderen Worten, das scheint wohl nicht so zu sein. Das heißt, der BGH sagt, dieser Umwelthilfe ist durchaus zuzutrauen, dass das, was sie tut, sie mit der Motivation tut, Umwelt zu schützen und Verbraucher zu schützen und nicht etwa Geld zu verdienen.
Naja, sie braucht natürlich dennoch Geld und es fließt ja auch Geld. Die Frage ist, wofür wird dieses Geld eingesetzt? Das, denke ich, ist geklärt worden, dass es tatsächlich Geld wurde für neue Kampagnen, für neue Aktivitäten.
Ja, es ist geklärt worden, ob die überhaupt abmahnen dürfen und ob sie mit diesem Geld dann tatsächlich zum Beispiel ihre Aktivitäten finanzieren können. Ja, also der BGH sagt, der Verein hat Recht, als sogenannte qualifizierte Einrichtung kann er eben Handel und Industrie bei Verbraucherschutzmängeln abmahnen, ähnlich auch wie übrigens die Verbraucherzentralen das tun können. Jetzt ist die Frage, wurden vielleicht zu viele Abmahnungen verschickt? Nein, sagt der BGH. Laut eigenen Angaben der Umwelthilfe werden wöchentlich etwa 30 Abmahnungen erteilt. Und das sei nicht aber ein Indiz dafür, dass zu viele verschickt werden, sondern ein Indiz für die Vielzahl an Verstößen.
Das ist sicher richtig. Die hohe Aktivität der Umwelthilfe zeichnet sie ja eher aus. Sie untersuchen ja auch vor allem Werbeseiten, also da, wo geworben wird für ein Produkt, das heißt, wo jemand auch versucht, jemanden zu einem Kauf zu verführen, dass da eben keine Verstöße oder Verschweigungen, also Verstöße gegen die Wahrheit oder irgendwas verschwiegen wird. Diese Aktivität ist offensichtlich erfolgreich.
Und nur so, sagt der BGH, können effektiv Verbraucherinteressen durchgesetzt werden.
Das ist gewiss richtig.
Wenn man Abmahnungen eben auch dann durchsetzt. Und Frau Weiß, während die Musik lief, haben wir uns über das unterhalten, was Sie heute Nachmittag tun. Sie sind nämlich in der Jury des Karl-Schucker-Preises. Es ist ein Preis für Radiokunst, der vom SWR vergeben wird. Und Sie müssen jetzt so ganz viele Stücke hören und sagen, welches Stück zeichnen wir denn jetzt aus?
Ich gehe sozusagen heute von Radio zu Radio. Ich bin die Vorsitzende dieser Jury und die Jury-Sitzung wird die ganze nächste Woche über stattfinden. Und ich höre schon einmal vorab in die Stücke hinein. Ich lese natürlich auch die Kommentare der Einreichungen. Und es ist in der Tat schon etwas sehr Besonderes, was auch nur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk so zu finden ist. Radiokunst. Hörspiel als Radiokunst ist der exakte Titel. Mhm. Es wird Kunst produziert, die nur über das Radio zu verbreiten ist. Also es gibt Stimmen, aber nichts geradlinig Erzähltes. Es gibt Stimmen, es gibt Musik. Text, es gibt Musik, es gibt Geräusch, es gibt Klänge. Wir hatten schon Siegerstücke, die ausschließlich aus elektronischen Klängen gemacht waren und dann aber doch so spannend waren, dass man nicht wegschaltet, wenn man Radio hört.
Und sind die dann in unterschiedlicher Länge? Kann das ein zweiminütiges Stück genauso sein wie ein halbstündiges oder wie ein ganzstündiges Stück?
Das ist in der Tat längenunabhängig. Ein zweiminütiges Stück hatten wir noch nicht dabei. Aha. Aber 7 Minuten kommt durchaus vor und 58 Minuten kommt auch sehr häufig vor. Und das wechselt genauso, wie es zwischen Sprache, Geräusch und Klang oder Musik hin und her wechselt. Das ist sehr, sehr spannend.
Und wann erfahren wir, wer den Preis bekommt?
Der Preis wird jedes Jahr in Donaueschingen bei den Musiktagen verliehen.
An welchem Tag, so ungefähr?
Das ist immer Ende Oktober.
Okay.
Und das Stück wird dann auch dort vorgestellt.
Dann werden wir mal gucken, wer den Karl-Schucker-Preis bekommt. Und Ihnen vielen Dank, dass Sie in dieser Stunde hier waren.
Ich danke Ihnen.